Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Ich bin Lena und einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialistinnen und Spezialisten über News, neue Technologien, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Thema heute im Podcast Gewerbespeicher. Und wir sprechen heute ein bisschen drüber, was sind denn jetzt Gewerbespeicher? Ab welcher Größe reden wir eigentlich von Gewerbespeichern? Viele kennen von euch ja Heimspeicher wahrscheinlich schon. Was ist der Unterschied Heimspeicher, Gewerbespeicher? Und ich glaube für mich eigentlich noch persönlich die fast spannendere Frage ist, für was brauchen wir eigentlich Gewerbespeicher? Und das sind natürlich nicht nur die einzigen Fragen, die ich heute dabei habe, sondern tatsächlich viele, viele mehr. Ich kann sie euch nicht beantworten, deswegen habe ich mir wieder tatkräftige Unterstützung geholt, nämlich Professor Dr. Dirk-Uwe Sauer von der RWTH Aachen. Hallo Dirk-Uwe.
Hallo Lena.
Dirk-Uwe, schön, dass du da bist. Wir machen das ja immer so, bevor wir irgendwie ins Hauptthema starten, wollen wir dich kurz kennenlernen. Und du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit Batteriesystemen und hast die Battery Charts mitentwickelt und forscht auch zu Energiesystemen. Wie bist du jetzt zu dieser Speicherforschung gekommen und was findest du jetzt am Thema Gewerbespeicher denn besonders interessant?
Ja, also an Speichern arbeite ich schon quasi mein gesamtes Berufsleben, also über 30 Jahre. Ich habe angefangen am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme im Bereich netzferner Stromversorgung zu arbeiten, vom energieautarken Solarhaus über den Parkscheinautomaten bis hin zu Alpenhütten oder Häusern im Schwarzwald, auf denen ich Speicher hatte in meiner Forschungsarbeit. Und seit 2003 bin ich jetzt an der RWTH Aachen und da hat sich das Gebiet dann stark nochmal auch auf den ganzen mobilen Bereich ausgedehnt. Und in dem Bereich der Hausspeicher, also sagen wir mal als Vorläufer der Gewerbespeicher, da haben wir zusammen mit dem damaligen noch mit dem Umweltministerium das Förderprogramm ausgearbeitet, über das dann 6 Jahre lang von Bundesseite die Hausspeicher gefördert worden sind. Wir haben die technischen Bedingungen dafür ausgearbeitet und auch das Monitoring gemacht, die soziale Begleitung des Ganzen. Und wir betreiben heute auch eine eigene große 5-Megawatt-Speicheranlage, die wir auch im Strom, an der Strombörse handeln. Das heißt, wir befassen uns sehr umfassend mit dieser Thema, mit diesem Thema der Integration von Speichern in das System hinein. Sowohl mobile als auch stationäre Anwendungen. Auch die Frage, inwieweit Elektrofahrzeuge zur Stabilisierung des Stromsystems beitragen können, wie man die vielleicht auch mit in eben die Energieversorgung eines Unternehmens mit einbinden kann. Ja, eine große, breite Bandbreite von Fragestellungen.
Ich wollte gerade sagen, und einen Teil davon werden wir heute besprechen. Ich habe ja ganz viele coole, wichtige Fragen dabei. Und vielleicht steigen wir auch einfach gleich mal ein. Ich möchte auch immer so ein bisschen den Grundlagenstein legen, ja, weil es gibt, viele haben von Gewerbespeichern wahrscheinlich schon gehört, manche vielleicht aber nicht. Und die Branche spricht ja auch gerade tatsächlich sehr viel von Gewerbeanlagen und viele Hersteller bringen auch neue Gewerbespeicher auf den Markt. Aber was verstehen wir jetzt unter einem Gewerbe oder einem Großspeicher, wie sie auch manchmal genannt werden? Und wie unterscheiden sie sich rein von diesen, also technisch gesehen auch von den Heimspeichern? Und gibt es da vielleicht so eine grobe Kapazitätseingrenzung?
Also fangen wir mit dem leichten Teil an. Die Technologie der Batteriespeicher selber und auch der Leistungselektronik, die unterscheidet sich gar nicht so sehr. Batterietechnologie zeichnet sich ganz ähnlich wie die Photovoltaik dadurch aus, dass sie sehr modular ist. Das heißt, der kleinste Baustein sind Batteriezellen und die können quasi über all diese verschiedenen Systeme hinweg immer die gleichen sein. Ja? Es werden halt nur unterschiedlich viele davon zusammengeschaltet. Und von daher erstmal, ja, das ist wie bei einer PV-Anlage auf dem Hausdach sitzen quasi dieselben Solarzellen und ganz ähnliche Module, vielleicht ein bisschen kleiner als in einer großen Freiflächenanlage. Und bei Batterien ist das ganz, ganz ähnlich. Was sich unterscheidet, ist eben die Steuerung der Anlage und der Einsatzzweck. Und da kann man eben deutlich unterscheiden in diese Kategorien der Heimspeicher, der Industriespeicher und der großen Netzspeicher. Und die Heimspeicher und die Industriespeicher gemein haben, dass sie über einen signifikanten Betrieb von dem, was wir nennen, behind the meter nennen. Behind the meter bedeutet, wir managen Leistungsflüsse quasi innerhalb unseres eigenen Kosmoses, also des Unternehmens oder des Haushaltes, eben mit einer eigenen PV-Anlage vielleicht mit dem Nachladen von Elektrofahrzeugen, mit dem Schauen darauf, wo Spitzenlasten begrenzt werden können. Und das alles, ohne dass das Stromnetz davon etwas sieht. Ja, und der Vorteil von Behind the Meter ist, dass alles, was ich da mache, erstmal frei von, oder weitgehend frei auf jeden Fall, von irgendwelchen Abgaben sind, die eben genau dann auftreten, wenn ich schon, ja, sagen wir mal, mit dem Unternehmen in dem Nachbarstraßenzug irgendwie zusammenarbeiten wollen würde. Dann gehe ich über ein Stück öffentliches Stromnetz und dann fallen die ganzen Gebühren für Stromnetze, für die ganzen sonstigen Abgaben an. Und das ist Behind the Meter eben nicht der Fall. Ne? Und von daher ist das erstmal sehr attraktiv. Und dann gibt es natürlich eine ganze große Zahl von verschiedenen Möglichkeiten, die man gerade im Industriespeicherbereich, im Gewerbespeicherbereich dann auch einsetzen kann.
Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf, wo wir sie alle einsetzen. Und ab wann würdest du jetzt sagen, ist so diese Kapazitätsgrenze? Also reden wir bei einem Gewerbe oder bei einem Großspeicher ab 30 Kilowattstunden oder sind wir da wirklich weit drüber?
Naja, letzten Endes, also wir teilen so zwischen 30 und 1000 Kilowattstunden, also zwischen 30 Kilowattstunden und einer Megawattstunde, das ungefähr in diesen Bereich ein. Aber die Grenzen sind definitiv fließend. Ja. Die Größe des Speichers richtet sich ja eben sehr danach, natürlich nach der Größe des Unternehmens, aber eben auch genau nach der Aufgabe, die man damit erledigen möchte. Und von daher, ja, also das so als grobe Einordnung, aber auch der Industriespeicher kann deutlich größer sein. Wir haben Projekte, die in den Bereich zum Beispiel verarbeitendes Gewerbe wie Glasindustrie gehen. Und da reden wir dann natürlich auch über mehrere Megawattstunden. Absolut. Und dann ist es immer noch ein Industriespeicher. Ne?
Mhm. Genau, absolut. Dirk-Uwe, also Privatleute, nenne ich es jetzt mal so, also jemand, der seine eigene Photovoltaikanlage auf dem Haus hat und sich einen Heimspeicher holt, diese Business Cases, sage ich mal, nutzen es ja, um Stromkosten zu senken, ganz allgemein gesprochen. Du hast es gerade schon einen Ticken angeschnitten, aber da würde ich gerne jetzt nochmal tiefer reinstarten. Warum investieren jetzt Unternehmen in diese großen Gewerbespeicher?
Naja, also am Ende natürlich ganz schnöde, auch weil sie damit ihre Energieversorgung dann kostengünstiger gestalten wollen. Ne? Das ist erstmal der Hauptzweck. Es ist nach wie vor so, dass wir glücklicherweise in Deutschland noch nicht sehr viel Unternehmen sehen, die sich Speicher hinstellen, weil sie Angst vor vermehrten Stromnetzausfällen haben. Das wäre ja auch, also diese unterbrechungsfreie Stromversorgungsfunktion wäre was ganz anderes. Aber das ist nicht die Hauptmotivation, weil unser Stromsystem ist nach wie vor extrem stabil. Trotzdem kann man natürlich genau darüber immer sprechen. Und das gilt ja auch für die Hausspeichersysteme. Man kann sich ein Hausspeichersystem kaufen, das eben auch im Fall des Ausfalls des Stromnetzes noch weiterarbeitet. Oder man hat eins, das dann eben auch abschaltet. Und das Gleiche habe ich für die Unternehmens- oder Gewerbespeicher auch. Ne? Das heißt, die unterbrechungsfreie Stromversorgung kann eine Teil der Funktionalität sein. Wie wichtig das ist, hängt wieder sehr, sehr stark von dem was hergestellt wird. Ne? Hängen zum Beispiel Serveranlagen da dran, die keine eigenen USV-Anlagen haben, hängen Verarbeitungsprozesse dran, die man schwer oder wo es immer schädlich ist und teuer ist, wenn man sie unterbricht. Und je nachdem muss man das abwägen sozusagen. Aber ansonsten, klar, es geht genau darum, Energiekosten zu verringern. Und das ist das Einfachste oder der erste Schritt ist natürlich, wenn man eine eigene Photovoltaikanlage hat, dann kann man mit Hilfe des Speichers jetzt natürlich die Energie, die man dort aus der Photovoltaikanlage hat, besser fokussieren auf den Verbrauch. Ich kann entweder zum Beispiel, wenn meine Server, wenn ich viel Verbrauch über Nacht habe, kann ich die Energie über den Speicher vom Tag in die Nacht bringen. Ich kann aber eben auch vielleicht, wenn ich 8 bis 10 Stunden Betrieb in dem Unternehmen habe, sehen, dass ich dann relativ kontinuierliche Energieversorgung habe. Das heißt, Überschüsse aus der Photovoltaikanlage werden in den Speicher eingelagert und später dann genutzt. Und damit profitiere ich dann sozusagen von der günstigen Stromerzeugung aus der Photovoltaik. Und weil eben auch die Batteriespeicher so sehr, sehr viel günstiger geworden sind, kann man sich eben immer ausrechnen, ob man gegenüber dem, was man einfach beim Einkauf von Strom am Strommarkt bezahlt, unterm Strich günstiger ist.
Eine der Möglichkeiten. Das hast du jetzt ja so verdeckt, sage ich mal, angesprochen. Stromhandel kann ja auch eben ein Business Case sein. Können da Gewerbespeicher mitmischen bei sowas? Also du gesagt hast, da Strom einkaufen, verkaufen etc. Oder ist das eher was für wirklich ganz große Speicher?
Da muss man zwei Sachen unterscheiden. Also ich kann erstmal einfach sagen, ich habe meine Photovoltaikanlage, ich habe meinen Batteriespeicher und jetzt betreibe ich dann sozusagen diese Kombination aus PV-Anlage und Batteriespeicher erstmal so, dass ich den Strombezug vom Stromnetz möglichst optimal betreibe. Ne? Das heißt, man weiß ja in der Regel immer 24 Stunden im Voraus schon ziemlich gut, wie der Strompreis an der Strombörse aussieht. Und wenn ich jetzt weiß, dass er zu gewissen Zeiten sehr teuer sein wird, dann sehe ich zu, dass ich eben dann erstmal meinen eigenen Speicher verwende, wenn die PV-Anlage zu der Zeit nicht ausreichend liefert. Oder ich kann eben auch sehen, dass in Zeiten, wo der Strom an der Strombörse sehr günstig ist, ich vielleicht eben nicht meinen eigenen Speicher verwende, sondern dass ich den Strom aus dem Netz hole. Damit habe ich jetzt noch keinen Energiehandel in dem Sinne gemacht, aber ich richte meinen Strombezug eben nach dem Börsenstrompreis aus. Dazu braucht man Smart Meter, das wird ja jetzt ausgerollt und im Industriebereich sollte man den auch relativ gut bekommen können, weil die Energiemengen groß genug sind und da werden einem die Versorger entsprechend auch einen Smart Meter setzen, das ist nicht das eigentliche Problem. Das ist aber jetzt noch nicht, sagen wir mal, der ganz klassische Energiehandel. Klassischer Energiehandel wäre ja, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe Energie, die ich in meiner Batterie habe, an der Strombörse. Also gerade in den frühen Abendstunden zum Beispiel ist Strom in der Regel relativ teuer. Wenn ich da jetzt sehr viel eingespeichert habe den Tag über, könnte ich den verkaufen dort. Ja? Das kann ich tun. Jetzt kommt das tatsächlich darauf an, wie groß der Speicher ist. In der Regel würde ich wahrscheinlich bei solchen Gewerbespeichern würde sich wahrscheinlich anbieten, einen Aggregator zu haben, also einen Händler, der eine größere Zahl solcher Speichersysteme quasi unter Vertrag hat und die dann im Auftrag der Unternehmen gemeinschaftlich handelt. Ja. Das ist einfach, die Transaktionskosten sind relativ groß und je nachdem, es gibt ja auch eine Strombörse 5, 6 verschiedene Produkte, die man dort handeln kann. Je nachdem muss man vielleicht die Lieferung auch wieder absichern. Ja, es könnte ja sein, dass die Anlage technisch versagt und dann, wenn ich was versprochen habe, in der Regelleistung zum Beispiel, muss ich trotzdem liefern, dann brauche ich also Absicherungen dahinter. Ja, und das können größere Aggregatoren eben sehr viel besser machen. Und das ist jetzt ja keine Einschränkung in dem Sinne. Aber das heißt, ich muss mir eben auch nicht vorstellen, dass ich als vielleicht relativ kleines Unternehmen jetzt eine eigene Spezialistin oder Spezialisten da sitzen habe, die jetzt hier den Börsenhandel des Speichers optimieren. Das ist nämlich ziemlich komplex, eben aufgrund dieser verschiedenen Produkte, die gehandelt werden, aufgrund der Vorhersagen, die man machen kann oder machen muss und so weiter. Ja. Aber das ist prinzipiell möglich im Verbund. Man steht da dann vermehrt in dem Wettbewerb zu diesen richtigen Großspeichern, die jetzt vermehrt in der Planung sind und sicherlich in den nächsten 12, 24 Monaten werden wir da sehr viele Anlagen sehen, die da ans Netz gehen. Die sind in der Regel erstmal alleine für den Zweck gebaut, dass sie an der Strombörse handeln. Und das ist dann ein deutlich anderes Profil, aber man kann da wettbewerblich natürlich mitgehen.
Es wäre machbar, aber ich habe jetzt schon mitbekommen, sehr komplex. Wobei das auch
komplex, aber schon anstrebenswert, ne? Also ja. Über den Aggregator anstrebenswert. Ja. Der Unterschied muss im Wesentlichen sein, also je kleiner so ein Speicher ist, desto höher sind die spezifischen Kosten. Ja, das ist immer so. Es ist günstiger pro Kilowattstunde, wenn ich irgendwie 500 Megawattstunden hinstelle, als wenn ich 50 Kilowattstunden hinstelle. Das ist keine Frage. Also da bin ich jetzt im Gewerbespeichern erstmal sozusagen hinten dran gegenüber diesen Großspeichern. Aber der Vorteil eben an den Gewerbespeichern ist, dass sie eben erstmal den Großteil ihres Gelds eigentlich in diesem Behind-the-Meter-Geschäft verdienen, nämlich mit der Optimierung der Energieversorgung des eigentlichen Unternehmens. Und dann kann ich zusätzlich on top eben in diesen Markt hineingehen. Dann habe ich aber einen Großteil meines Geldes schon verdient. Während der Supergroßspeicher, der irgendwo steht, der kann nur sein Geld an der Börse verdienen. Ja, das heißt, der muss 100% seiner Kapitalkosten und Betriebskosten alleine über dieses Geschäft abschreiben. Und gerade eben Eigennutzung von Photovoltaik, Peak Shaving, also Reduzieren der maximalen Netzlast und sowas, da kann man richtig Wert erzeugen mit so einem Speichersystem. Und das kommt eben bei dem Gewerbespeicher mit oben drauf. Natürlich ist der Betrieb dann komplexer, weil natürlich erstmal behind the meter vernünftig gearbeitet werden muss. Da muss man ausrechnen, wie viel der Restkapazität kann ich denn noch zum Beispiel an die Börse bringen. Genau. Aber ganz einfacher Fall zum Beispiel im Winter, wenn ich eine eigene Photovoltaikanlage habe. Eine PV-Anlage liefert im Dezember ungefähr ein Zehntel der Energie von Juni. Das heißt also, da wird die Batterie nicht sehr stark genutzt. Ja. Und dann habe ich da Kapazitäten frei, um eben dann eben zum Beispiel eben über diesen Aggregator dann noch Leistung an der Strombörse anzubieten.
Dirk Uwe, kommen wir mal zur Planung. Ich glaube, das ist so das nächste Thema, über das wir reden sollten. Wie findet denn ein Unternehmen die richtige Speichergröße für ihren Bedarf? Also wir hatten ja gerade schon gesagt, okay, für was können sie es verwenden, aber wie weiß ein Unternehmen eigentlich überhaupt, okay, was brauche ich? Kann man sagen, x Kilowattstunden pro x kW Peak oder sagt man da pro 1000 Kilowattstunden Verbrauch, hat man dann so und so viel oder braucht man so und so viel Speicherkapazität oder ist das wirklich immer individuell auszurechnen, zu planen?
Also das Behind-the-Meter-Geschäft ist zwar lukrativ, aber es bedarf eben auch einer relativ detaillierten Planung. Und dazu muss ich mir eben erstmal genau anschauen, was kann ich denn eigentlich tun, was will ich denn tun? Wenn es jetzt die reine Nutzung des Photovoltaikstroms wäre, dann brauche ich im Wesentlichen einen guten zeitlichen Verlauf des Stromverbrauchs. Ja, wie sieht der denn eigentlich aus über den Tag hinweg? Ist das eine 5-Tage-Woche? Ist das eine 6- oder 7-Tage-Woche? Fällt da viel in der Nacht an oder nicht? Das ist eine der Fragen. Was immer aber in der Regel sehr interessant ist, zu gucken, ob man Spitzenlasten decken kann. Das ist jetzt nicht so relevant, wenn das Gewerbe im Wesentlichen aus laufenden Computern besteht. Die sind relativ konstant im Verbrauch. Aber sobald ich irgendwas Produzierendes damit drin habe, ja, also zum Beispiel Einkaufsläden, die so heute integrierte Backautomaten haben. Ja? Also wenn man da zu irgendwelchen Discountern geht oder sowas, die backen ja nicht kontinuierlich, aber wenn die backen, dann ziehen die Öfen richtig dick Strom. Und das könnte ich jetzt natürlich sehen, dass ich diese Leistungsspitzen durch den Speicher abdecke. So, und jetzt muss ich aber natürlich wissen, wie viel Leistung ist das, die über das normale Mittlere hinausgeht und wie lang laufen die, ne? Weil das ja die Größe des Speichers bestimmt. Und daraus kann ich dann sehen, dass ich dieses Peak Shaving hinbekomme. Das heißt, ich reduziere meine Spitzenlast vom Netz, denn die Gewerbe ja anders als eben die Haushalte zahlen ja bei den Netzentgelten nicht einfach nur das Netz pro verbrauchter Kilowattstunde, sondern nach maximal gezogener Leistung. Ja, bei Haushalten ist das nicht der Fall. Bis heute zumindest in der Regel, da wird einfach hat man zwar eine maximale Leistung, die man einfach technisch beziehen kann, aber bezahlt wird das Netz alleine über die Kilowattstundenzahl. Und beim Unternehmen ist das nicht der Fall. Die müssen einen Leistungspreis auf der einen und einen Arbeitspreis auf der anderen Seite bezahlen. Und dazu muss ich aber wissen, erstmal, wie sieht das denn aus? Also es wäre gut, wenn ich mich entscheide, in so eine Richtung eines Gewerbespeichers zu gehen, zu sehen, dass ich mal über einen möglichst langen Zeitraum eine gute zeitliche Auflösung habe, vielleicht so Minutenauflösung oder sowas, wenn es höher ist, ist besser, aber von dem Leistungsbedarf habe, dann kann man schon mal viel draus lernen. Und dann kommt es eben darauf an, was will ich? Ja? Also PV-Anlage nutzen, klar, Peakleistung. Will ich auch eine unterbrechungsfreie Stromversorgungsfunktionalität mit eingebaut haben? Also soll ein Teil meiner Batteriekapazität, also der Energiemenge, immer bereitstehen, um eben hier auch im Fall des Ausfalls des Stromnetzes eine Versorgung gewährleisten zu können. Habe ich vielleicht auch noch Elektrofahrzeuge im Fuhrpark, die ich zu gewissen Zeiten lade? Das ist ja eine zusätzliche Speicherkapazität, die gar nicht so klein ist. Ja? Wir sprachen vorhin von vielleicht ab 30 Kilowattstunden. Na, ich sage mal so, heute das mittlere Geschäftsauto hat irgendwie 60 bis 90 Kilowattstunden. Ja? Da kommt also ganz schön was mit da drauf. So, das muss ich mir schon alles sinnvoll angucken. Und dann kann man den Speicher dimensionieren nach Leistung auf der einen Seite, also die Größe des Umrichters, die Geschwindigkeit, mit der ich die Batterie laden und entladen kann. Und auf der anderen Seite eben die Größe des Speichers, also die Kapazität in Kilowattstunden. Und das hängt eben sehr davon ab, wenn ich jetzt eben hier den wirtschaftlich optimalsten Betrieb erreichen möchte.
Also sehr individuell geplant. Was wir noch haben, Dirk-Uwe, ist ja oft, also vor allen Dingen in der Heimspeicher-Optimierung, nenne ich es jetzt auch gleich mal, ist eine gewisse Automatisierung und auch smarte Energiemanagementsysteme, also kurz EMS. Spielen die bei Gewerbespeichern auch eine Rolle? Also es gibt ja CNI, EMS. Rechnet sich das grundsätzlich? Also können wir über sowas auch nochmal, über so eine gewisse Automatisierung auch nochmal effizienter sein? Und wem würde es denn eigentlich die Arbeit abnehmen, wenn man so ein EMS installiert?
Also ganz ehrlich würde ich sagen, ohne EMS sollte man die Anlage gar nicht installieren. Ne? Weil alles das, was wir bisher gerade besprochen haben, sozusagen, kommt ja mit einer gewissen Komplexität her. Mhm. Und das Geschäftsmodell dahinter ist sicherlich nicht mehr gegeben, wenn ich irgendeine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter da hinsetzen muss, um irgendwie steuernd in das System einzugreifen. Ja? Das heißt, das muss eigentlich alles vollautomatisiert laufen. Man bekommt die Informationen über die nächsten 24 Strompreis an der Strombörse, kann man sich runterladen, man kann Wettervorhersagen bekommen und mit der Zeit kann man dann auch, wenn man selbst lernende Systeme hat, eben zum Beispiel weiß man, wann die Fahrzeuge der Fahrzeugflotten oder der Mitarbeitenden eben zum Beispiel da sind, die geladen werden wollen oder eben auch Speicherkapazität zur Verfügung stellen. Aber den Wert, den eine einzelne Transaktion hat, ja, ist klein. Ja, also ich sage, das ist das Gleiche auf der Haushaltsebene. Ja, die Frage, will ich meine Waschmaschine steuern irgendwie danach, wie die Sonne scheint oder wie der Speicherzustand ist? Ja, das macht schon einen gewissen Sinn. Aber also, so ein Waschvorgang kostet eine Kilowattstunde und was ich sparen kann, sind vielleicht 10 Cent. Ja? Dafür kann ich mir nicht viele Sekunden Gedanken darüber machen. Ja? Das heißt also, ich fülle meine Maschine mit Wäsche, schalte und drücke auf den Einknopf und dann sage ich vielleicht noch, innerhalb der nächsten 12 Stunden muss das aber auf jeden Fall fertig sein. Und alles andere, wann das passiert, das muss ein Managementsystem tun. Und das gilt für die Anlagen genauso, zum Beispiel wenn es um dieses Peak-Shaving geht. Ich meine, da muss ich jederzeit ausreichend Leistung zur Verfügung haben. Das muss auch stimmen, ja, weil wenn ich mit dem Peak-Shaving einmal daneben liege und liegt dann doch deutlich höher in der Netzlast, dann bin ich schon wieder im Leistungspreis da, wo ich nicht hin wollte. Ja. Im Energiehandel ist das nicht so schlimm, da habe ich dann halt einmal einen schlechten Trade gemacht. Ja. Aber beim Leistungspreis, es hängt halt immer das ganze Jahr an einem Einzelevent im Zweifelsfall oder zumindest an zwei, drei wenigen Einzelevents. Also nein, da muss ein intelligentes Managementsystem hin und das muss diese Aufgabe übernehmen. Das heißt, als Betrieb sollte ich eigentlich mich da gar nicht drum kümmern, so wie ich das, wenn es mal installiert ist, so wie das heute auch ist. Ich kann natürlich immer, wenn ich jetzt mal außergewöhnliche Dinge mache, wenn ich weiß, ich mache jetzt zum Beispiel etwas, wo ich sehr, sehr viel mehr Leistung oder Energie brauche als im Normalzustand, dann kann ich ja in das System nochmal reingucken, nochmal befragen oder eben nochmal diesen Informationen füttern, dass auch selbstlernende Systeme können sehr gut wiederkehrende Sachen lernen, aber natürlich nicht, wenn da jetzt plötzlich irgendwie ein Event ist, was nur alle Wochen oder Monate mal auftritt. Ja. Aber das war's, ja, und der Rest muss das System steuern.
Also voll automatisieren sind wir
auf jeden
dafür.
Fall.
Sehr gut. Ich würde es aber aufs große Ganze gerne blicken. Wir hatten vorher, du hattest gesagt, unsere Netzstabilität in Deutschland ist recht gut. Können wir aber Gewerbespeicher nutzen, um das Stromnetz generell zu entlasten, nenne ich es jetzt? Und was müssten Sie dafür erfüllen?
Vielleicht muss man erstmal einmal kurz differenzieren, weil das geht oft in der Diskussion ein bisschen durcheinander. Wollen wir das Stromnetz entlasten oder wollen wir den Strommarkt entlasten? Ja, also wir reden ja oft zum Beispiel von negativen Strompreisen oder Strompreisen, die nahe bei Null sind. Das hat nichts mit der Netzbelastung zu tun, ne? Das ist rein der Börsenhandel, der hier eine Rolle spielt. Und da kann man sozusagen positiven Effekt erzielen, wenn man eben die Kapazität tradet, eben, wie wir das vorhin schon mal besprochen haben, über einen Aggregator an der Strombörse. Das kann einfach eben genau bedeuten, dass ich mittags Strom einkaufe, wenn ich den nicht selber schon aus der eigenen PV-Anlage habe, weil zumindest im Sommerhalbjahr jetzt kostet der Strom mittags eigentlich erstmal vom reinen Strombeschaffungspreis quasi nichts. Und dann verkaufe ich ihn zu anderen Zeiten wieder. Aber das ist keine Netzoptimierung. Ja, die Netzoptimierung ist was ganz anderes. Die Netzoptimierung ist ja wirklich der physikalische Leistungsfluss dann. Und wir haben zum Beispiel im Moment die relativ unangenehme oder vielleicht auch absurde Situation, wenn zum Beispiel sehr viel Wind weht, ja, hauptsächlich in Norddeutschland, dann kann ein Stromüberschuss in der Summe an der Energie am Strommarkt vorhanden sein. Der Strompreis geht gegen Null für die gesamte Republik. Aber in Süddeutschland gibt es gar keinen Überschuss, weil nämlich die Stromleitungen gar nicht genug Strom in den Süden runtertransportieren können. Ja. Trotzdem würde dieses Signal von der Strombörse dazu führen, dass zum Beispiel Kraftwerke im Süden sich abschalten, weil es gibt nichts mehr zu verdienen. Speicher würden anfangen, sich aufzuladen, weil wenn der Strom nichts kostet, lade ich natürlich gerne. Und energieintensive Unternehmen würden ihre Produktion hochfahren, weil der Strom ist ja günstig. Aber ich habe gar keinen Strom im Süden, weil der nämlich physikalisch da nicht durchgeleitet ist. Ja. So, und das ist jetzt das ganz große Netz, aber das kann man natürlich genauso auf das Verteilnetz. Also die Gewerbesysteme, Speichergrößen, die wir jetzt gesprochen haben, die sind alle im Verteilnetz, entweder auf der Niederspannungsebene sogar oder eben auf der Mittelspannungsebene normalerweise angeschlossen, vielleicht nochmal auf der 110-Kilovolt-Ebene. Aber auch da haben wir natürlich Netzbelastungen. Ja? Netzbelastungen durch eben die PV-Anlagen, die dort einspeisen, durch die Elektrofahrzeuge, die vielleicht laufen, die Wärmepumpensysteme und natürlich die Gewerbeunternehmen selber. Und hier würde man sich jetzt, sagen wir mal, vom Theoretischen her wünschen, dass es auch eine dynamische Bepreisung der Netznutzung gäbe. Ja, so, weil, warum macht das Sinn? Letzten Endes, wenn das Netz regelmäßig überlastet ist, dann müsste der Netzbetreiber eigentlich hingehen und das Netz ausbauen. Ja, das ist seine Aufgabe dann. Das ist auch prinzipiell, macht er das auch, weil wenn das notwendig ist, dann darf er diese Kosten bei der Bundesnetzagentur geltend machen. Und wenn die Kosten geltend gemacht werden können, dann werden sie halt auf die Netzentgelte umgelegt. Ja, das ist also gar nicht unattraktiv für den Netzbetreiber. Der Netzbetreiber hat da nichts unbedingt dagegen, wenn das Netz ausgebaut wird. Aber insgesamt ist das natürlich mit Kosten und oftmals auch mit ziemlich viel Zeit verbunden, weil ganze Straßenzüge aufgraben, neue Kabel reinlegen, neue Trafos setzen und sowas ist aufwendig. Und wenn ich das vermeiden kann, weil ich eben intelligente Systeme habe, die dann, wenn das Netz überlastet ist, eben entsprechend ja, wenn es zu viel Leistung hat, Leistung rausnehmen, die, wenn es überbelastet ist, also zum Beispiel viele Elektrofahrzeuge gerade aufladen, dann was einspeisen, dann kann ich mir diesen Netzausbau im Prinzip sparen und dann gäbe es damit Geld zu verdienen. Ja, zumindest eben dann, wenn der Netzbetreiber wiederum das Geld, was er dann an die Betreiber der Speicher, also an unseren Gewerbespeichertreibenden, ja, letzten Endes, bezahlen soll oder ausschütten soll, wenn er aus Sicht des Netzbetreibers das wiederum eben auch ähnlich wie Netzausbau umlegen darf. Ja, sonst hat er ja, ist das ja nicht attraktiv. Also er will mir ja als Gewerbespeichertreibende nichts bezahlen, wenn er das nicht irgendwo wiederbekommt. Ja. So, und idealerweise, wenn wir ein perfekt digitalisiertes System hätte mit vollständigen Informationen darüber, dann könnte man jetzt eben diese Energiemanagementsysteme der Speicher auch noch so einstellen, dass sie eben dafür mit hoher Priorität darauf achten, wie das Netz belastet ist. Ja, es kann nämlich zum Beispiel sein, dass es vielleicht an sich hochattraktiv wäre, an der Strombörse jetzt billig Strom zu kaufen oder zu hohem Preis zu verkaufen. Aber wenn das lokale Netz überlastet ist, dann geht das vielleicht gar nicht. Ja. Das heißt, es muss eigentlich meine erste Priorität sogar sein. So, und das ist der Komplex, und da haben wir aber bisher noch wenig Mechanismen, um da schon direkt auch Geld zu verdienen. Ist aber ein großer Vorteil dieser Heimspeicher und der Gewerbespeicher gegenüber diesen Großspeichern. Die Großspeicher stehen einfach irgendwo an einem Netzknotenpunkt. Ja. Die sind gut dafür, den Markt zu optimieren, aber relativ wenig dafür, die Verteilnetzstruktur in ihrem Betrieb zu entlasten. Dafür sind diese super gut verteilten Hausspeicher und Gewerbespeicher viel besser geeignet.
Super spannend, Dirk, für wenn wir über Stromnetze und Strommarkt generell sprechen. Ich denke, also da gibt es theoretisch wahrscheinlich noch eine komplette Folge, über die man sprechen könnte, um dann nochmal mehr zu erfahren, Netzstabilität etc. Aber wir haben jetzt eigentlich irgendwie immer so ein Thema ein bisschen außen vor gelassen. Das ist nämlich die Technologie. Also generell, aus was bestehen eigentlich Speicher? Was ist denn eine Speichertechnologie? Und wir sehen ja, dass große und kleine Speicher vor allem aus Lithium-Ionen bestehen. Ist diese Technologie, die so dominant ist, am Limit oder geht es da noch weiter oder wie sieht es generell aus? Kannst du uns da vielleicht so eine kleine Einordnung geben?
Ja, das ist ein extrem umfassendes Thema. Die Lithium-Ionen-Batterien ist natürlich das, was so in den letzten, ja, gut bald 35 Jahren den Markt wirklich total aufgerollt hat. Lithium-Ionen-Batterien haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. Man kann sie bauen mit sehr langen Lebensdauern. Und da fängt es aber schon an. Ja? Also man kann eben diese Batterietechnologien, obwohl sie denselben Namen tragen, ja, dieselbe Chemie tragen, kann man für unterschiedliche Einsatzzwecke ganz unterschiedlich designen. Ich mache einfach ein Beispiel. Eine Lithium-Ionen-Batterie für ein Fahrzeug braucht in der Regel nicht mehr als 1000 Vollzyklen. Ja. 1000 Vollzyklen, wenn ich eine Reichweite von 400 Kilometern habe, mal 1000 Vollzyklen, heißt, ich kann 400.000 Kilometer fahren. Das ist ziemlich weit jenseits dessen, was ein normaler PKW in Deutschland irgendwie gebraucht wird. Ja. Das ist völlig ausreichend. Für einen Industriespeicher, einen Gewerbespeicher, Großspeicher, Hausspeicher ist das aber viel zu wenig. Ja, weil da haben wir nämlich nicht nur so 10% eines Zykluses pro Tag, sondern wie beim Elektroauto, sondern wir haben vielleicht 70% oder 100% eines Zykluses pro Tag. Und das heißt, wir wollen Lebensdauern im Bereich 5.000 bis 10.000 Zyklen haben. Das kann ich aber fast mit den gleichen Chemien erreichen, nur indem ich jetzt letzten Endes die Elektroden anders designe, die Materialmengen zueinander unterschiedlich auswiege letzten Endes. Also ich habe eine große Bandbreite, die ich erreichen kann, je nachdem, was ich brauche. Ja. Und das gilt auch für die Leistungsfähigkeit. Ja. Leistungsfähigkeit heißt, wie schnell kann ich so einen Speicher aufladen, entladen. Meist ist das jetzt für diese Hausspeicher und Gewerbespeicher überhaupt gar kein limitierender Faktor, weil ich will ja schon irgendwie in der Lage sein, mal 2 oder 3 Stunden am Stück irgendwie vielleicht auch meinen Verbraucher zu versorgen. Und dann heißt das, die Entladung findet in 3 Stunden statt. Und das ist für alle diese Batterien überhaupt gar kein Thema. Spannend wird es dann, wenn man eben zum Beispiel superschnelles Laden haben will, wie das in Elektrofahrzeugen teilweise angestrebt wird, wo man dann vielleicht in 1/4 Stunde den Speicher vollladen will. Ja. Das ist dann also in 1/4 Stunde statt in 3 Stunden, das heißt, es ist 12-mal so schnell. Ja. Und da brauche ich dann wiederum ein Zelldesign und ein Batteriesystem, was dann in der Regel auch eine Kühlung braucht und all sowas, damit ich damit vernünftig umgehen kann. Also das heißt, auf der Zellebene als auch auf der Systemebene, Systemebene ist dann das Batteriemanagementsystem, die Sicherheitssysteme, die Kühlsysteme vor allen Dingen, kann ich bei gleich benannter Chemie eine ganz große Bandbreite erreichen. Ja. So, und jetzt kann man durchgehen sozusagen. Also es gibt die klassische Lithium-Ionen-Batterie, die arbeitet mit Mischungen aus Nickel, Mangan und Kobalt. Da hat man in den letzten Jahren massiv versucht, den Kobaltanteil runterzukriegen, weil Kobalt ist das knappste dieser Materialien. Gleichzeitig hat man versucht, die Energiedichte noch weiter hochzukriegen, indem man einen Teil des Graphits, das benutzt man auf der anderen Elektrode, durch Silizium ersetzt hat. Das führt allerdings immer noch zu deutlich kürzeren Lebensdauern. Das ist dann eben zum Beispiel für PKW-Batterien interessant. Würde man aber in so einem Gewerbespeicher, würde man auf Silizium verzichten. Ja. So, und jetzt geht's dann weiter, ja. Dann, weil, also, das, die eigentliche zentrale Frage für diese Sachen ist eigentlich immer nur, was kostet's? Ja. Ich kann, die Leistungsfähigkeit kann ich hindesignen. Ja, das kann ich machen. Und deswegen hat jetzt gerade in den letzten Jahren für den stationären Bereich, aber in China zum Beispiel auch zu 75% für den Elektrofahrzeugbereich, die sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Technologie, LFP, einen wichtigen Punkt eingenommen. Dieses LFP zeichnet sich dadurch aus, dass es eine deutlich geringere Energiedichte hat als das mit Nickel, Mangan und Kobalt. Ja, also grob gesagt, habe ich ein Drittel mehr Gewicht, wenn ich die Batterie einsetze. Dafür benutzt sie aber weder Nickel noch Kobalt, auch kein Mangan. Das heißt, außer Lithium ist da gar nichts Kritisches mehr drin. Und sie hat auch eine deutlich erhöhte Sicherheit. Und deswegen wird sie gerade in dem stationären Bereich auch sehr gerne eingesetzt. Weil, wie gesagt, da ist die Energiedichte zwar nicht unwichtig, aber wesentlich weniger hoch priorisiert als jetzt zum Beispiel im Smartphone. Im Smartphone würde man kein Lithium-Eisenphosphat einsetzen oder eben in den High-Performance-Elektrofahrzeugen. Da braucht man auch die hohen Energiedichten. Aber in den mittleren Fahrzeugen schon nicht mehr. Das heißt, auch bei Tesla oder auch bei anderen Fahrzeugherstellern bekommt man auch in der Mittelklasse heute schon teilweise diese LFP-Batterien und den Kleinwagen. Auch wie gesagt, der chinesische Markt macht zu 75% heute Lithium-Eisenphosphat. Preisgetrieben, ja, im Zweifelsfall preisgetrieben, ja. Weil selbst im Elektrofahrzeug kommt es so sehr auf das Gewicht dann doch auch gar nicht drauf an, wie einem immer weiß gemacht wird. Wer einmal mit dem Elektrofahrzeug gefahren ist, weiß das, dass die extrem durchzugstark sind durch die Elektromotoren. Mhm. Das heißt, die Fahrerinnen und Fahrer merken das nicht, ob das Auto 200 Kilogramm schwerer ist oder nicht. Ja, das ist kein unique selling point. Aber die Sicherheit ist natürlich gerade für die stationären Anlagen sehr wichtig. Wir haben ja in letzter Zeit immer mal wieder auch das eine oder andere über Großbrände von Batterien. In den USA hat jetzt vor einiger Zeit eine große Anlage gebrannt. Das sind allerdings alles ältere Anlagen, die noch mit der NMC-Technologie kommen. Und da gibt es, das kann man wirklich chemisch sagen, gibt es einfach einen wesentlichen Unterschied. Und der macht da eine höhere Sicherheit aus. So, und was jetzt die Tage sozusagen noch verstärkt kommt, sind Weiterentwicklungen Richtung Natrium-Ionen-Batterien. Das heißt erstmal, das Lithium ist durch Natrium ersetzt. Natrium ist der Bestandteil von Speisesalz, gell? Natriumchlorid ist Speisesalz. Davon sagen wir mal, das ist in unbegrenzten Mengen verfügbar, in dem Maß, ist unbegrenzt, ja, aber in dem technischen Sinne können wir das als nahezu unbegrenzt bezeichnen. Das hat natürlich aus dieser Sicht Vorteile. Und jetzt gibt es allerdings wiederum diese Natrium-Batterien in verschiedenen sagen wir mal, Chemiepaketen. Das eine hat dann wiederum dann doch Eisen, Nickel und Mangan mit drin. Das andere hat dann nur noch Eisen und Stickstoff. Da muss man ein bisschen gucken, wo das dann im Einzelnen hingeht. Aber der Vorteil daran ist eben, dass wir jetzt inzwischen über ein Portfolio von Technologien verfügen, das gerade im stationären Bereich eingesetzt werden kann, dass je nachdem, was gerade vielleicht dann auch knapp ist, ja, ob Lithium, ob Nickel oder Kobalt, wir können ausweichen, ja, auf Eisenphosphat, wir können auf Natrium-Ionen-Batterien ausweichen. Und das ist erstmal gut, ja, und letzten Endes aber auch da, es kommt drauf an, was es kostet, ja. Und jetzt gibt's dann, wenn man dann so rumhört, dann kann man immer wieder über noch ganz andere Chemien hören, die verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Die anderen Chemien haben alle nur einen ganz großen Nachteil, für den sie gar nichts können, ja. Aber es ist so, dass der Markt dieser stationären Batterien macht heute etwa 10% aus. 90% ist Automobil. Ja, das heißt, die gesamten Entwicklungskosten, die ganzen Hochrampen von Produktionskapazitäten, ja, der Hochlauf von Bergbaukapazitäten, um die Märkte zu bedienen, das wird im Wesentlichen alles getriggert und finanziert über den Automobilbereich. Und die stationären Batterien hängen da relativ einfach hinten dran sozusagen. Wenn man jetzt eine Technologie, Redox-Flow-Batterien zum Beispiel in den verschiedensten Sachen wird immer mal wieder diskutiert, die haben keinen Einsatz in mobilen Anwendungen. Die müssen also 100% ihrer Forschung und Entwicklungsleistung über diesen stationären Sektor abdecken. Die müssen 100% des Economy of Scales für die in diesem Bereich erzielen, ja. Und das ist super schwierig. Also selbst wenn sie bei gleicher Produktionsmenge hinten raus gleich teuer sein könnten, der Pfad dahin, ja, ist fast unmöglich, weil, wie gesagt, für die Lithium- und Natrium-Batterien wird dieser Pfad über den Automobilsektor finanziert.
Sehr spannend. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass es schon so viele Alternativen gibt. Und wie du auch gerade gesagt hast, Dirk-Uwe, dass man ausweichen kann. Also, dass man sagen kann, wenn irgendeine Verknappung entsteht, dass man ausweichen kann, hört sich für mich auf jeden Fall sehr logisch auch an und sehr sicherheitsrelevant, sage ich mal, dass einfach gewisse Produktionen auch weitergehen können. Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal für unsere Installateure. Wir haben ja sehr viele auch, die aus uns hören und aus der Branche kommen. Planer und vielleicht auch einfach generell Entscheider in der Branche. Was müssen die jetzt wissen, wenn sie sich mit Gewerbespeichern beschäftigen? Vielleicht ist der eine oder andere, hat sich vielleicht noch nicht über dieses Thema drüber getraut. Du als Experte, was kannst du ihnen noch an die Hand geben?
Also man wird ja ein Produkt einkaufen, der Speicher und auch die Leistungselektronik dazu wird man in der Regel zukaufen als wahrscheinlich sogar eine Einheit. Das macht auch einen gewissen Sinn, weil dann die Steuerungsabstimmung zwischen dem Speicher und der Leistungselektronik schon vom Vorlieferanten dann geregelt werden. Mal abgesehen von dem Klassischen natürlich, wie viel Leistung bringt das, wie viel Kapazität habe ich zur Verfügung, unterliegt mein Speicher gewissen Temperatureinschränkungen, also sollte ich in speziellen Fällen könnte es ja vielleicht sehr kalt oder sehr warm sein, kann das zu Einschränkungen meines Speicherbetriebs führen. Habe ich eine ausreichende Lebensdauer, ja, verspricht mir der Hersteller auch mit entsprechenden Garantieleistungen ausreichend Zyklen, die Batterie bringt. Das sind natürlich so technische Dinge, die man sich anschauen soll. Das andere ist die Frage, wo stelle ich den Speicher hin? Wenn es die Möglichkeit gibt, macht es immer Sinn, den Batteriespeicher quasi außerhalb der Wohn- oder Betriebsgebäude zu stellen. So ein Speicher ist, egal wie, immer eine zusätzliche Brandlast. Und ich werde sehr viel schneller mit der Feuerwehr und mit meinen eigenen Brandfeuer- oder Feuervorschriften zurechtkommen, wenn ich das auslagere. Ja, das heißt also, wir haben zum Beispiel auch unsere Batterieprüfcontainer freistehen, als Container freistehen. und auch die Großspeicher entstehen heute quasi alle in Containerlösungen, die dann einfach irgendwo daneben stehen. Das ist ja gar nicht so schrecklich viel. Also man kann heute einen Speicher bekommen mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Da hat einen 20-Fuß-Container, also etwa 6 mal 2,50 Meter Grundfläche, so ganz grob gesagt, da kann man 5 Megawattstunden, also 5000 Kilowattstunden Speicherkapazität drin unterbringen. Das ist gar nicht so schrecklich viel mehr als ein Stellplatz für ein Fahrzeug. Ja. Also ein Parkplatz ist ein Meter kürzer und vielleicht einen halben Meter schmaler oder sowas. Aber das muss man sich einfach mal klar machen. Ne. Und das bringt viel, ja, weil wir haben zum Beispiel unsere Prüfcontainer alle mit einem, nicht mit einem automatischen Löschsystem, sondern mit einem Trockenlöschsystem versehen. Das heißt, da wird nach außen hin ein C-Rohr geführt. Wenn mal was passiert, dann kommt die Feuerwehr, schließt den Schlauch außen an und flutet den Container. Weil mit Löschen ist mit Wasser angesagt. Wenn man ins Gebäude geht, geht auch, ist keine Frage, aber zieht in der Regel sehr viel mehr Fragen nach sich. Ja. Also auch wenn ich das hier nochmal, unser Institutsgebäude ist relativ neu gebaut worden. Wir haben ja eine klare Abtrennung durch quasi in den Bereichen, in denen große Batterien stehen und einerseits und in denen Büros auf der anderen Seite sind. Ja. Weil was immer man da auseinanderziehen kann, hilft einfach hier Vereinfachungen im Bereich der Brandkonzepte zu erreichen. Also das sollte man sich auf jeden Fall gut überlegen und dann, wie gesagt, was wir am Anfang besprochen hatten, man sollte sich erstmal einen Eindruck über das eigene Strombedarfsprofil verschaffen, dann gut überlegen, in welchen Bereichen könnte denn jetzt ein Speicher tatsächlich wirtschaftlich eingesetzt werden, weil anders als bei den Hausspeichern gehen wir ja eben bei den Gewerbespeichern schon davon aus, dass sie so eingesetzt und dimensioniert werden sollen, dass man richtig Geld spart. Ja. In den Haushalten ist das oftmals nicht der Fall. Da ist es eine PV-Anlage wie ein Speicher, ist wie Konsumerprodukte. Das hat man gerne und da kommt es dann auf die Details oftmals nicht so sehr drauf an. Aber bei Gewerbespeichern ist das natürlich nicht der Fall. Also eine gute Wirtschaftlichkeitsberechnung im Vorfeld ist einfach wichtig und dann ja ein gutes Energiemanagementsystem, ja, das einem dann die Aufgabe abnimmt, gegebenenfalls eben dann einen Vertrag mit einem Aggregator, der das Ganze an die Strombörse bringen kann zusätzlich, um eben hier wirklich eine Gesamtenergieoptimierung zu erzielen.
Sehr gut. Also ich hoffe, unsere Installateure und Installateurinnen haben jetzt die Ohren gespitzt, sonst im Podcast einfach wieder zurückspulen. Nein, perfekt. Vielen Dank, Dirk-Uwe. Das war ein sehr spannender Einblick in die Gewerbespeicher. Tatsächlich dachte ich kenne schon recht viel, aber du hast mich doch noch mit dem einen oder anderen sehr überrascht. Wollen wir natürlich immer wieder gern. Vielleicht noch eine ganz, ganz, ganz schnelle, kurze Abschlussfrage. Wenn sich jetzt noch unsere Installateure oder generell Zuhörer und Zuhörerinnen noch Material anschauen möchten oder lesen möchten, können Sie bei euch auf der Webseite was finden?
Ja, also wir haben einerseits diese Seite Battery Charts, battery-charts.rwth-aachen.de. Vielleicht könnt ihr das irgendwo nochmal einblenden oder sowas. Nee, geht ja nicht, man hört uns ja nur.
Im Text können wir es machen.
Aber genau. Battery Charts kann man finden. Und da gibt es übrigens auch jetzt einen Reiter, der heißt Revenue Index. Da kann man sich mal anschauen, was man an den 6 verschiedenen Märkten an der Strombörse mal mit so einem Speicher verdienen kann. Ja. Das heißt, weil das ändert sich auch laufend irgendwie. Wir rechnen das dann immer hoch, wenn das jetzt an diesem Tag oder an diesem Monat so fürs ganze Jahr gewesen wäre. Was hättet ihr verdienen können, zum Beispiel um Primärregelleistung zu liefern oder Sekundärregelleistung oder eben auch Optimierung in dem Day-Ahead- oder Intraday-Markt, also eben diese Spanne ausnutzen zwischen günstigem Strom in der Mittagszeit und teurem Strom zu anderen Tageszeiten, um einfach mal ein Gefühl zu kriegen, was man da erwirtschaften kann. Und dann kann man relativ schnell, ja, wenn man mal ein Angebot dann für so ein Speichersystem auf dem Tisch liegen hat, kann man einfach zumindest erstmal im ersten Überschlag mal überlegen, wie viel dieser Kosten könnte ich denn jetzt über eine Marktteilnahme eigentlich abdecken? Ja, aber wie gesagt, die Gewerbespeicher sind natürlich komplexer, weil der Haupt-Revenue-Stream ist ja eigentlich behind the meter. Ja, das heißt, das muss ich dann gegen meine bisherigen Stromkosten eben als Arbeitspreis und Leistungspreis gegenrechnen.
Sehr cool. Okay, passt. Nein, wir können es leider nicht einblenden, aber wir packen es natürlich in unsere Shownotes. Aber vielen Dank für den guten Tipp. Da lohnt es sich sicher mal drauf zu klicken. Ja, perfekt. Dann sind wir am Ende. Vielen Dank, Dirk-Uwe. Wir werden auf jeden Fall die Gewerbespeicherentwicklung verfolgen und schön, dass du bei uns warst.
Ja, Lena, vielen Dank für das schöne Gespräch und ja, ich hoffe, dass viele was mitnehmen können davon.
Super. Und wir sind leider auch schon wieder am Ende. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch zur nächsten Folge wieder anhört. Bis dahin sage ich Tschüss und Baba.